Düb, geht es? Ich weiß nicht, ob ich es richtig angesteckt habe. Läuft ja, okay. Gut, wir waren im Markus 8 stehen geblieben. Und wir haben aufgehört im Vers 26.
Also Markus 8, Vers 27.
Ach, du hast wieder angemacht, ja?
Nee, ich habe nichts
gedrückt. Gut. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Sagt mal, Leute, für wen halten mich denn die Leute? Sie antworteten: Ja, für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, was, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Na, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Ich lese mal kurz noch aus Matthäus was dazu, weil da steht ein bisschen mehr. Für wen halten die Leute mich? Für den Sohn des Menschen? Mich, den Sohn des Menschen. Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Na, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ja, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sag dir auch, du bist Petrus und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht. Also, große Wunder sind passiert. Die Speisung der 4000 war jetzt. Dann hat er im Rücken gekehrt zu diesen Pharisäern, die nur Wunder sehen wollten, auch nicht ihn. Dann hat er den Blinden jetzt gerade geheilt und ist jetzt weiter auf dem Weg. Und jetzt beginnt das letzte halbe Jahr in Jesus' Leben. Hier als Mensch. In seinem Dienst. So. Und jetzt ist es soweit, dass er sich offenbaren muss. So. Und als nächstes wird er dann seine Leiden verkünden. So, dass er sterben muss. Also, und er kommt hier und er fragt seine Jungs so: Okay, wer bin ich für die Menschen da draußen? Und ja, für die Menschen da draußen so vieles. Ne? So wie auch hier. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe meine ganzen Zeit als Evangelist in meinen Gesprächen zumindest noch niemanden gehört, der gesagt hat: Ja, Jesus ist doof oder so. So, irgendwie ist Jesus für jeden irgendwas Gutes so. Ne? So, vielleicht gibt es da welche, aber mit denen habe ich irgendwie, kann ich mich nicht erinnern. Selbst für die Muslime ist Jesus ein Prophet und für andere Religionen ist Jesus schweres Wort für mich. So, die Wiedergeburt von irgendeinem Gott. Oder in jeder Religion taucht Jesus irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf. Ne? So, und selbst bei den Atheisten, so, die sagen, die glauben an nichts, obwohl sie doch an so viel glauben, so, ne, ist Jesus ein Revolutionär oder jemand, der Frauenrechte vorangebracht hat, so, der alles umgewälzt hat und neue Gesetze gebracht hat und moralische Vorstellungen, die jetzt die ganze Welt irgendwie betreffen. So, oder Jesus ist ein toller Lehrer und ne, manchmal rede ich hier mit Leuten, die wirklich zu tief ins Om geguckt haben so, ne, und da fangen sie halt an zu philosophieren über das, was Jesus gesagt hat und so weiter und wie er meditiert hat und was er auch immer. Ne, so, Jesus ist trotzdem irgendwie meistens was Positives. Vielleicht für manche ist Jesus auch nur eine Geschichte, okay. Ja. So, aber für irgendwas ist Jesus immer für jemanden. Ja. Und die Frage ist hier, die Menschen sehen in ihm nicht den Messias, der angekündigt ist. Messias übersetzt war, hilf mal, Erretter, Gesalbter, ich hab's mir aufgeschrieben, warte.
Gehen wir mal an den Anfang der Evangelien.
Genau, Jesus, der Herr ist Rettung, Christus, Messias, Gesalbter oder Retter, ein König. Ne? Also die Menschen sehen in ihm nicht diesen König. Und die, bevor wir jetzt weitergehen, noch mal ein bisschen Geschichte. Und das ist wichtig, einfach um die Denkweise hier zu verstehen. Ne? Damit das auch alles Sinn macht, warum Jesus sie dann anfängt zu lernen, in seinen Tod. Damals war es so, dass die Juden, die Priester und Pharisäer, dass die gelehrt haben und die Schriftgelehrten, es wird laut der Schrift ein König kommen, der die Juden als Weltherrschaft einsetzt und die Nationen ringsherum unterdrückt. Ne? Jemand, der kommt und das Judentum zur Macht führt, und zwar zur größten. Er ist der König, der kämpfen wird. Darauf haben sie gewartet. Deswegen sind die Pharisäer auch so enttäuscht. Ne? Weil Jesus was ganz anderes vorhat und ganz was anderes ist. Er kommt hier als Sklave, als jemand, der sagt, der Größte muss der Kleinste sein. Ne? Als jemand, der sagt, ich bin hier nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Jetzt kommt er und sagt, ich bin jemand, der gekommen ist, um zu sterben. Ne? Und hier sind die Leute, und das sehen sie in Jesus nicht. Diesen König, der die ganze Welt niedermetzelt. Der Feuer vom Himmel holt und alles flambiert. Aus den Nationen das Barbecue macht, das die Pharisäer sich so wünschen. Hier ist ein ganz anderer Jesus. Ein Friedensstifter, jemand, der zur Buße ausruft. Jemand, der Wunder tut und heilt, ne? Aber der irgendwie in seinem Volk bleibt. Jemand, der nicht Streit sucht, sondern ein Friedensstifter ist. Und das ist krass, weil die Menschen hier haben ganz falsche Theologie von dem Messias. Ne? Und hier ist jetzt Jesus und jetzt kommt er zu seinen Jüngern, die ja mit ihm sind, schon 2,5 Jahre, so viel Wunder sehen, so viel gehört haben von ihm, von seinem Denken, so viel gesehen haben, wie man Liebe praktiziert, was Liebe wirklich ist. Und Wahrheit und Gottes Gedanken. Und jetzt kommt er zu seinen Jüngern und fragt doch sie, und ihr? Ihr wisst ja nur ein bisschen mehr. Was denkt ihr, wer ich bin? Ne? Und das ist klar, dass der Petrus wieder redet. Ne? Aber der Petrus, ja, du bist Gott, Gottes Sohn. Du bist der Retter, der Messias, auf den wir warten. Ne? Du bist nicht Johannes, der Vorbote für den Messias oder Elia oder so, der kommen muss, bevor du dein Reich baust, wie es die Propheten sagen, sondern du bist der, warum Johannes da war und so weiter. Ne? Und das ist so schön, weil du siehst hier, wie der Vater dem Petrus Weisheit gibt, sagte Jesus. Er sagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das verraten, also nicht dein Krebs oder was auch immer. Deine Kreativität oder deine Fähigkeit zu kombinieren und 1+1 zusammenzuzählen, sondern der Vater oben im Himmel hat es dir gesagt. Er hat dir Weisheit gegeben. Herr, glaub mir, ich muss mir das schon so oft, keine Ahnung. Manchmal denke ich drüber nach, was ich gesagt habe, in Predigten zum Beispiel, und denke so, daran habe ich noch gar nicht gedacht, noch nie. Keine Ahnung, so oft, dass du irgendwas sagst zu irgendjemandem, ne, und das für dich ist total natürlich und klar, auch wenn dann, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden im Himmel stehen und wir werden wirklich, wenn wir unser Leben so auf, nochmal auf VHS oder so angucken, wir werden bestimmt staunen, wie viel eigentlich in dem Moment vom Heiligen Geist kam und nicht von uns. Ne? Der Heilige Geist ist es, der uns sagt und uns erinnert, an was wir sagen sollen, ne, und was nicht. Und so oft, dass ich Christen sehe, die total schwebend durch die Gemeinde oder durch die Welt ziehen und mit Bibelfersen angeben und mit Wissen, was sie haben, ne, auch brüsten sich selbst damit, das merkst du, ne? Das sind die Großen irgendwie. Da, wo man Genickstarre kriegt, wenn man eine Weile mit ihnen zusammen ist, weil man immer hochgucken muss, ne? Und sich so klein fühlt. Weißt du, aber das ist schade, weil die nehmen die Ehre vom Heiligen Geist weg von Gott. Ne? Die Ehre von dem, was Gott eigentlich gibt. Und das sind dann die dann irgendwann fallen müssen, um wieder zusammengebaut zu werden. Ne? Damit sie nicht in die Hölle fallen irgendwann. Pass auf, was du von dir hältst und was du von dir denkst. So viele, die sich Sorgen machen, weil sie denken, sie wissen zu wenig. Das ist totaler Quatsch. Das, was ich morgen wissen muss, das wird mir Gott heute beibringen. Und wenn er es nicht tut, dann werde ich es morgen, wenn ich es brauche, einfach so haben. Ne? Gott ist der uns fähig macht, die Dinge zu tun, die Sachen zu verstehen. Auch was wir machen müssen, ist das, was David gemacht hat auf seinem Bettlager. Er hat gesagt, ich sinne nach, Tag und Nacht, über dein Gesetz, über dich. Was willst du mir damit sagen? So, warum hast du gerade das ausgewählt? So, wer bist du? Wer bin ich in dir und ohne dich? So, aber der Geist ist es dann, der uns alles erklärt und uns die Tiefe zeigt. Ja. Also Petrus kann sich hier nicht brüsten, sondern, aber ich denke mal, Petrus war da schon stolz, oder? Ich meine, ich wäre stolz gewesen. Ich hätte gesagt, ey, Jungs, habt ihr gesehen, gehört, was Jesus gesagt hat? Gott, der Vater selbst hat mir das gezeigt. Jo, check it out. An Petrus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Warum? Weil es noch nicht Zeit ist, zu erkennen, dass Jesus der Messias ist. Lesen wir weiter. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Also kein Blatt vom Mund, sondern Jesus sagt so, wie es ist. Ne? Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Hey, Jesus, pst, komm mal mit. Komm mal mit. Was ist denn los, Petrus? Ja, ey, das kannst du nicht sagen. Das ist totaler Quatsch. So, und du wirst nicht sterben, du kannst dein Reich auch bauen, ohne zu sterben. So, also hör auf, uns hier Angst zu machen. Hey, man muss verstehen, was hier gerade passiert ist, und weil auch für die Jünger, die erwarten, dass Jesus irgendwie sein Reich baut, und zwar als mächtiger König. Und hier ist jetzt Jesus, und ihre ganze Theologie bricht zusammen. Ne? Weil er sagt zu ihnen, nee, ich werde sterben. Und ich werde gequält werden. Von den Pharisäern und Schriftgelehrten. So. Aber ich werde wieder auferstehen nach 3 Tagen. Ne? Die können das einfach nicht verstehen. Für die klingt das falsch. Für die klingt das in dem Moment nicht richtig. Ne? Und Petrus kommt und versucht, Gott zu berichtigen. Ne? Gerade eben hat er noch gesagt, du bist Gottes Sohn, du bist Gott. So. Gerade eben hat er noch gesagt, du bist der Messias, der Auserwählte. Und jetzt steht er hier vor Jesus, vor Gott, ne, und sagt, hey, du weißt ja, ich krieg Offenbarung von Gott. Ne? Hast du ja vorhin selber mitbekommen. So, und wir müssen da mal reden. So, weil ich fühle, ja, ich fühle und ich, das passt nicht zur Theologie. Verstehst du? So, das kann nicht sein, weil ansonsten hätte ich da Frieden mit oder so. Ne? Aber da ist Jesus und er sagt Folgendes. Und er redete das Wort ganz offen, dann nahm Petrus ihn beiseite, Vers 33. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan. Gerade eben redet noch Gott zu ihm und jetzt steht da Jesus und sagt, und jetzt hat gerade Satan durch dich geredet. Und er guckt auch die Jünger an, weil die Jünger sehen natürlich auf Petrus und die merken auch, dass Petrus immer an erster Stelle ist. Ne? So ein, als Leiter so ein, und als Wahl oft. Ne? Und Petrus ist der, der auf dem Wasser gegangen ist. Ne? Nur 2 Menschen, die auf dem Wasser gegangen sind, Jesus und Petrus. So ein, weißt du, und da ist Petrus jetzt und möchte ihn auch den Jüngern zeigen, so, ne, was richtig ist und falsch. Und Jesus sieht das und er guckt seinen Jünger an und er sagt, nee, jetzt werde ich mal zeigen, wer ist. Ne? Und er offenbart Satans Gedanken. Und Satan hat das oft gemacht. In den 3 Versuchungen der Wüste zum Beispiel. Gucke dir all diese Menschen, all diese Reiche, alle Schätze, alles soll dir gehören, du musst nur mich anbeten. Du musst nicht sterben, du musst nicht leiden. So, ich gebe es dir einfach so. Du kannst es jetzt sofort haben. Das Einzige, was ist, du musst mich anbeten. Du musst mich verehren. Du musst vor mir knien. Weißt du, und Satan verspricht uns alles. Und oft kriegen wir genau das, was wir uns wünschen. Manchmal noch mehr. Weißt du, und wenn du irgendwas in deinem Herzen begehrst, oder einen Menschen, eine Frau, oder ein Ding, oder eine Stellung, oder in der Welt, oder ein Name, oder deine Träume und Wünsche, du musst aufpassen. Weil Satan ist bereit, dir das zu geben, wenn es bedeutet, dass du deinen Weg verlässt. Ja. Weil er will, dass wir fallen, er will, dass wir der Versuchung nachgeben, er will, dass wir zerbrechen in Anfechtung. Und er kommt und er weiß genau, was er sagen muss und was wir uns wünschen. Und hier ist Jesus und er sagt, nee, das ist nicht göttlich, das ist satanisch, Vers 33 am Ende. Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und ich lese das und ich denke so, ja, das könnte ich sein. Und wir sind von Neuem geboren. Das bedeutet aber nicht, dass Satan uns nicht als Werkzeuge gegeneinander benutzen kann. Und auch da müssen wir echt aufpassen, weil der Petrus ist so überzeugt, dass er göttlich handelt und redet. Göttliche Weisheit hat gerade in Einsicht. Ne? So, und Jesus offenbart ihm, nee, das ist nicht so. Und ich habe das oft erlebt, Spaltung in der Gemeinde kommt durch die Gemeindemitglieder. Zorn, Wut und Hass und Trennung, auch Doktrinen und was auch immer zur Anfechtung mit anderen Gemeinden kommt, da ist die Gemeinde dran schuld. Die Menschen, ne? Nicht Gott, auch nicht Satan, sondern wir sind da dran schuld. Und wenn wir unbußfertig sind oder wenn wir nicht vergeben können, weil uns jemand verletzt hat in der Gemeinde, dann sind wir dran schuld. Warum? Weil Jesus uns gelehrt hat, vergib auch deinen Feinden. Vergib, damit du Frieden hast. Selbst wenn er keinen Frieden kriegt. Wir müssen bußfertig sein und gnädig untereinander. Und das heißt, selbst wenn der andere sich nicht entschuldigt, wir müssen vergeben. Weil für uns ist es so wichtig, dass wir Frieden haben. Frei bleiben in der Gnade und in der Liebe Jesu. Und dann können wir nur beten, dass der andere irgendwann zur Buße kommt durch Gott und Erkenntnis kriegt. Satan hat eine Menge zu geben und eine Menge Möglichkeiten. Von daher, durchleuchte dich. Und Jesus gibt ihnen jetzt ein paar Tipps, wie die Jünger in der Welt hier überstehen können. So, worauf sie fixiert sein müssen, was wichtig ist in diesem Kampf. Weil, ja, wir können immer noch Werkzeuge Satans sein, aber wir können auch Werkzeuge Gottes sein. Ne? Von daher, Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich, also jetzt alle, und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, blödes Wort, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und der nehme sein Kreuz auf sich und der folge mir nach. Ne? Dieser bekannte Vers. Das ist ein Vers, den Gott mir immer und immer wieder, nicht nur in Predigten, sondern auch privat, immer wieder ins... Das ist so ein Vers, der hat einfach, keine Ahnung, das ist einfach wie 1 der 10 Gebote, so ein Gesetz, so ein Gedanke Gottes, so der einfach sich einbrennt. Ne? Und hier ist Jesus und er sagt so, hey, wollt ihr mir wirklich nachfolgen, dann sucht nicht das Beste für mich oder für dich oder für die Gemeinde. Denkt nicht menschlich, sondern guck auf mich. Wenn du mir wirklich nachfolgen willst, Nachfolge Jesu Christi, dann musst du dich zuerst selbst verleugnen können. Was heißt das? Dass ich selber sterbe. Dass ich selber verzichte auf meine Rechte. Und das ist so schwer manchmal. Es sind manchmal Kleinigkeiten und manchmal große Sachen. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du deinen Namen vergessen. Und so ist das Evangelium auch aufgebaut. So, wir kommen zum Christus. Und das Erste, was wir erfahren müssen, ist, Jesus ist Gott. Gott, der als Mensch auf die Erde kam, um zu sterben als Lamm. Und wieder auferstanden ist und jetzt wieder Gott ist. Ohne Menschlichkeit. Excuse me. Wenn du mir nachfolgen willst, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Nicht mehr ich, sondern du, Herr. Und wenn ich mich wirklich selbst verleugne, dann stehen da die Fragen und die muss ich mir stellen als Christ. Wer ist Jesus für mich? Wenn Jesus ein Lehrer ist, dann ist er der, der mir die Dinge erklärt und beibringt. Dann komme ich auch zu ihm mit meinen Fragen, um Antworten zu kriegen, weil er mich lehrt. Wenn er mein König ist und mein Herr, dann ist er der, der es sagt und ich der, der es dann auch tut. Wenn Jesus Gott für mich ist, dann ist er der, den ich anbete. Mit allem, was ich tue und Ehre gebe. Wenn Jesus der Weg ist und das Leben, dann ist er es, zu dem ich komme, um nach der Richtung zu fragen. Ne? Also wenn du da sitzt und Jesus für dich das alles ist, dann bist du gezwungen, auch dem zu folgen. Ne? Und Jesus war am Kreuz und er ist gestorben für uns und dann kam er zu uns und hat uns einfach umgebracht. Jesus ist gestorben, um uns zu töten. Und das ist gut so. Und nicht mehr mein Name steht da im Buch des Lebens, sondern im Endeffekt ein neuer Name, der ihm Ehre gibt, der gerecht ist. Verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf sich. Und das liest sich hier so leicht, aber ich muss drüber nachdenken. Das Kreuz auf mich nehmen, was heißt das? Das Kreuz zu tragen, das ist das, was Jesus gemacht hat, bevor er am Kreuz hing, um zu sterben. So, und das Kreuz auf mich nehmen bedeutet, dass ich mich von meinen Freunden verabschiedet habe, von meiner Familie, von meinen Pflichten, und dass ich mit meinem Leben abgeschlossen habe und ich weiß, so jetzt gehe ich zu meinem Tod. Das heißt, jetzt gehe ich zum Ende meines Lebens. Ich bin auf dem Weg und komme nicht mehr zurück. Ich bin am Weg. Mein Kreuz zu tragen bedeutet, dass ich mit meinem Leben abgeschlossen habe. Dass alles das, was da hinten liegt, Vergangenheit ist und nicht mehr zählt. Das ist mein Kreuz zu tragen. Das muss ich täglich tun, sagt er. Mein Kreuz tragen. Mich täglich öffentlich zu zeigen, ich bin nicht mehr von dieser Welt. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Sondern ich bin was Neues. Und ich weiß, dass mein Ende das Kreuz ist, dort zu hängen, aber ich werde auferstehen, wie Jesus aufersteht. Das ist unser Blick, worauf wir gucken sollen. Am Ende, entweder ob Jesus uns nimmt oder wir physisch hier sterben, werden wir auferstehen, und zwar bei ihm, als neue Schöpfung. Als neue physische Schöpfung auch. Ich muss vergessen, wer ich hier bin. Ich muss abgeschlossen haben mit dem und einen ernsten Weg gehen. So wie Paulus sagt, ein Dauerlauf. Ein Beschluss. Jetzt geht es nur noch um Jesus. Jetzt geht es nur noch um diesen Weg dorthin zur Auferstehung. Und nicht nur das, der folge mir nach. Das Dritte, was uns hilft. Und was auch das ist so wichtig. Und das ist der Part, wo ich am meisten versage. Weil folge mir nach bedeutet nicht nur, dass ich mich selbst verleugne, nicht nur, dass ich mit meinem Alten abgeschlossen habe und dass den neuen Weg geht, sondern dass ich mich auch praktisch entschieden habe, in dem Moment realistisch zu sagen, und jetzt tue ich es auch. Und jetzt ist Jesus mein Herr und jetzt ist Jesus der, der vorangeht. Jetzt plane ich nicht meinen Tag so, wie es mir am besten tut und wie es mir Spaß macht, sondern jetzt frage ich nach dem Herrn und nach seinem Willen. Und nicht nur das, ich frage nicht nur und ich höre nicht nur und erwarte, dass ich höre und empfange, sondern ich gehe den Weg dann auch. Kompromisslos. Und das, was Jesus hier macht, diese drei Gesetze, wenn du so willst, die sind nicht hart, sondern weil die verändern wirklich alles. Das hier ist ein Evangelium, das Jesus predigt, das den meisten Menschen nicht gefallen wird, auch vielen Christen nicht gefällt. Weil es ein hartes Evangelium ist. Es bedeutet, wenn ich mit Jesus mich für Jesus entscheide, dann wird sich alles verändern und ich habe keine Rechte mehr. Sondern ich übergebe meine Rechte und verkaufe mich. Wenn man Jesus Evangelium hier nimmt, bedeutet das Sieg und das bedeutet Reichtum für mich und das bedeutet Glück und Frieden und ein echt super Ende. Aber der Weg dorthin ist schmerzhaft und voller Leid und schwer. Hier geht es nicht mehr um Spaß und hier geht es auch nicht mehr darum, um diese Nachfolge hier, die Jesus predigt, dass es mir gut tut oder ich es gut habe, dass ich Spaß habe und Freunde und Glück. Jesus predigt hier ein anderes Evangelium. Aber wir wissen auch, was Jesus noch predigt. Nämlich, wer mir nachfolgt, und zwar so, wie ich sag, der wird alles haben, was er hier braucht. Der hat keinen einzigen Grund mehr, sich um irgendwas oder irgendjemanden zu sorgen. Der wird reich sein, auch hier schon. Der wird ein Friedenstifter sein. Der wird selber im Frieden leben. Der wird Gnade empfangen und Gaben haben. Der wird sicher sein und seine Seele wird selig, glücklich sein. Und das wissen wir doch. Jesus hat es gesagt. Das Gesetz des Himmels ist anders als das Gesetz der Erde. Die Physik ist anders, auch die geistliche. Und er sagt, wenn du gibst, dann wirst du empfangen. Wenn du behältst, dann wirst du verlieren. Weiter geht's. Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Eine ganz verkehrte Physik. In vielen christlichen Büchern, aber auch in weltlichen Büchern, im Denken von uns Menschen ist halt, du musst jemand sein, du musst Großes tun, du musst verstehen. Aber Jesus macht was ganz anderes. Ihm ist doch egal, was wir Menschen denken oder wie die Physik hier unten ist. Dann läuft er halt auf dem Wasser oder schwebt in der Luft. Ist doch wurscht. Dann ist da ein Sturm und dann ist er halt nicht mehr da. Da ist ein Berg, gut, weg ist er. da ist kein Berg gut, jetzt mach ich einen. So, Jesus macht, was er will, weil unsere Physik, unsere Vorstellung ist ihm egal. Ich kann selbst aus ihm alles bauen und machen, was ich will, er wird sich nicht verändern. Ich kann an ihn glauben oder es lassen, er ist der Gleiche. Ja. Für Jesus, das ist Gott, er steht einfach fest, er steht da, egal was wir denken und tun, wovon wir überzeugt sind. Und er kommt zu uns und er sagt, möchtest du wirklich mir nachfolgen, möchtest du wirklich dieses neue Leben und das, was da dieses neue Leben mit sich bringt in der Zukunft? Dann verliere dein Leben. Und ich merke das, weil mein Fleisch streitet dagegen, gegen dieses Gesetz. Den ganzen Tag durch. Weil ich möchte leben. Ich möchte mich entfalten. Ich möchte, Stefan Spieler will sich entwickeln. Ne? Hat Träume und Visionen und Wünsche. Und selbst wenn es nur kleine Wünsche sind, wie fällt mir jetzt ein Stein. Ne? Jemand hat zum Beispiel den Wunsch, ich möchte mal heiraten. Mit einer Frau, die ganz toll ist, oder ein Mann, der ganz toll ist, und möchte Kinder haben, eine Familie gründen. Ne? Habe ich aber jetzt nicht. Wenn der Wunsch da ist, gut. Aber Jesus sagt, verliere dein Leben. Und ich sehe das so oft, dass die Menschen denken, ihre Zeit rennt weg und dann treffen sie die falsche Beziehung, die falsche Entscheidung. Ne? Und eigentlich haben sie ihr Leben verloren. In dem Moment, wo sie versucht haben, ihr Leben zu bereichern mit Gewinn. Ne? Jesus sagt uns hiermit so, das ist alles Illusion. Und ich habe das erfahren. Ich habe meine Träume gelebt, das wisst ihr. Und ich habe keinen Traum mehr. Nichts, was ich nicht erreicht hätte, was ich mir als Kind oder Jugendlicher gewünscht habe. Das, was, wovon ich geträumt habe, das habe ich gehabt. Von daher kann ich zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass alle meine Träume und meine Wünsche, auch wenn sie gut waren, waren Illusionen. Das war einfach nur eine Illusion. Und Satan hat es mir geschenkt. Da, wo wirklich Gewinn drin ist, war, als ich endlich es geschafft habe, das alles loszulassen und davon wegzugehen. Also stand ich nackt und blind, verbrannt vor Jesus, guckte ihn an, als neue Schöpfung, mit nicht einer Ahnung, und sagte, okay, ich habe nichts, ich bin nichts, jetzt mach was aus mir. Und ich kann nur sagen, alles, was er macht und alles, was er gibt, macht Sinn, ist erfüllend, ist reich, ist gewichtig. Und das sind nicht meine Träume gewesen. Ich wollte nie Pastor sein oder Evangelist, Leuten auf der Straße, fremde Menschen ansprechen, überhaupt mit fremden Menschen oder überhaupt mit Menschen zusammen sein. Ich wollte eine Hütte haben, ganz weit weg von Menschen, am Meer, mit Tieren und meiner Familie. Okay, den Traum hatte ich noch nicht. Aber den Traum habe ich Jesus gegeben, weil es eine Illusion ist. Da war mir so langweilig und ich hatte keinen Spaß. Ja. Weil ich bin nicht so der Typ, der erfüllt ist, wenn er Gartenarbeit macht. Das müsste ich dann eine Menge. Ne? Oder Kuhscheiße wegrüffeln. Das ist nicht erfüllend. Weißt du, und dann kommst du zu Jesus und er hat was viel Besseres. Und er sagt dir, verliere dein Leben, gib's mir. Lass es einfach los. Lass dich los. Lass dich fallen. Versuch, dich selber loszulassen. Und es ist was auch in der christlichen Gemeinde streitet, weil da, wie die eh und je gesagt wird, selbstbewusst musst du sein. Du bist jemand, Gott hat jemand aus dich gemacht, hat aus dir jemanden gemacht, eine Persönlichkeit, und das musst du entfalten. Und ja, das stimmt irgendwo, natürlich. Aber was Jesus ja möchte, ist, dass wir immer mehr loslassen von uns. Was er möchte, ist, dass wir immer mehr ihm vertrauen. Immer mehr ihn fragen. Immer mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, unselbstständiger werden. Warum? Weil er mein Selbstbewusstsein sein soll. Weil er der ist, bei dem ich meine Sicherheit kriege. Mein Plan und meine Erfüllung. Er ist der, der vorangeht. Und ich, ja, ich bin der Tropf, der hinterher rennt. Das Würstchen mit Füßen. Ne? Aber ich bin gern das Würstchen. Weil hey, ich weiß, wem ich hinterher renne. Und ich wusste so viele Jahrzehnte, wo ich nicht wusste, wem ich gerade oder was ich gerade hinterher renne. Ja. Jetzt weiß ich es und ich weiß, wo es hingeht. Verliere dein Leben, lass los. Wenn du wirklich dein Leben retten willst, verlier es. Vers 36. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Nichts. Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Nichts. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. Und davor habe ich Panik, das will ich nicht. Kannst du dir vorstellen, du stehst da im Himmel, ich war ein Superchrist, hahaha, so, und dann stehst du vor Jesus und Jesus schämt sich für dich? Ja, für den bin ich auch gestorben. Ne? Oder diese Schämen ist noch krasser gemeint, so, weiß ich nicht. Kannst du selber dir ein Bild machen. So, aber ich will nicht, dass Gott sich schämt für mich, so. Ich will mich auch selber nicht schämen. Ich möchte nicht nach dem Feuer, nach der Feuerprobe, der Feuertaufe dastehen und mich schämen. Ne? Gucken, wie ich aussehe und denke, Scheiße, ich dachte ja, ein paar Steine mehr hätte ich rausgeholt. So. Ne? Ich will mich nicht schämen, weil ich nur an mich gedacht habe. Ob es nur heilige Gründe waren oder nicht. Ne? Ich will mich nicht schämen. Denn wer sich meiner schämt, ne? Und ich kenne das, ich habe mich schon oft für Jesus schämt. Du bist in einer Konfliktsituation. Da sind auf einmal eine Person oder mehrere und auf einmal bist du in einer Sache, wo du erzählen musst und du weißt genau, du outest dich jetzt. Das wird denen nicht gefallen. Das wird Anstoß geben. Ne? Unter Christen und unter Nichtchristen gibt es das. Du stehst da und du bist innerlich voller Panik, weil du weißt in dem Moment, jetzt muss ich mich entscheiden. Schäme ich mich für Jesus oder stehe ich dazu? Bin ich jetzt wichtig oder bin ich unwichtig? Ja. Und da ist es dann die Frage, ne? Welches Banner stellst du in dem Moment auf den Tisch? Ne? Das Kreuz? Oder dein Porträt? Ne? Das ist meine beste Seite. So. Ich habe mich schon oft für Jesus geschämt und dafür schäme ich mich. So. Aber Jesus sagt hier, wer sich meiner schämt, oder wer sich meiner Worte schämt. Und auch das kenne ich. Ich habe mich Jesu Worte schon mal geschämt vor Menschen. Wenn du in einer Situation bist vor einem Christen, du weißt genau, was die Bibel sagt, was Gott sagt, was Jesus gesagt hat und wie er denkt. Und du stehst dann, du weißt genau, okay, ich komme hier nicht raus, ich muss reden. Und wenn ich jetzt sage, was in der Bibel steht, so, dann weiß ich genau, bin ich raus. Oder es kommt eine Diskussion oder irgendwas. Ne? So ein, wo du dann in dem Konflikt bist, wo du sagst, oh, sage ich jetzt was? Oder sage ich jetzt nichts? Sage ich vielleicht drumherum irgendwas, damit es leichter wird? So puffig, ne? So ein paar Blumen, ein paar christliche Blumen verschenken, so, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, oder sowas, ne? Oder mache ich jetzt Stellung und sage, nee, das stimmt nicht, Jesus hat das nicht gesagt. Oder nein, das stimmt nicht, Jesus sieht es gar nicht so. Gucke hier, Jesus sagt das so. Und er ändert seine Meinung nicht, weil er alles gut durchdacht hat. So ein, auch da muss ich sterben. Und das ist schwer manchmal in manchen Situationen. In anderen Situationen ist es leicht. Ne? Da weißt du genau, oh, jetzt musst du Stellung beziehen oder macht es dir Spaß. Ne? Auch das kenne ich. Aber Jesus sagt hier nicht, wenn es dir ein oder zweimal passiert, dass du dich schämst, so dann schäme ich mich für dich. Sondern was Jesus sagt ist, willst du ein Leben, das mich nicht klar zeigt, so, dann ist das beschämend. Ne? Ich habe so viel gegeben. Ich habe so viel gemacht. Ich habe dir so viel geschenkt. Also entweder lebst du das neue Leben oder du musst dich schämen dafür. Und zwar ewig, wie du das neue Leben gelebt hast. Dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, also am Ende der Welt, der jetzigen. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sag euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Hier streiten sich die Theologen wieder, welcher Zeitpunkt ist hier beschrieben, ne? So ein, bis das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Gibt es verschiedene Ansichten und Möglichkeiten. Als ich das hier gelesen habe, habe ich an Pfingsten gedacht. Das taucht bei den Theologen, also bei meinen Studienbibeln so gar nicht auf. Von daher, da kam nur, das ist der Moment am Kreuz, wo er dann gestorben ist und dann die Kraft der Sünde entmachtet hat und so. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Mach das selbst ein Bild. Ich werde mich da nicht streiten. Aber Es muss jedenfalls eine Zeit sein, wo irgendwelche Jünger oder die 500 oder sonst wer noch da gelebt hat, ne, die Jesus erlebt haben. So. Wie auch immer, lass uns beten. Herr, entweder ganz oder gar nicht ist dein Ruf heute hier. So, und das verstehe ich total. Das ist nicht zu viel verlangt. Ja. Und ich möchte ganz, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand, mit allem, was ich bin und habe, hier dir nachfolgen, und zwar komplett. Ich möchte, dass du vor mir gehst, und so oft blende ich dich eigentlich einfach nur aus in meinem Leben und lebe mich. Ja. Ja, und das ist beschämend. Ja. Und ich bitte dich, dass du uns neuen Antrieb kriegst, neu zu uns redest, zu uns allen hier, dass wir im Bewusstsein einfach Christus leben, dich leben, Herr. Unseren Retter, unseren König, unseren Herrn, unseren Gott. Ja. Danke, dass dein Geist uns alles offenbart und uns immer wieder erinnert und in die Tiefe geht. So. Dass du uns Schritt für Schritt einfach stärker machst. Das will ich ja. Ich möchte Sieg sehen. Über mein Fleisch, aber auch über das Fleisch der anderen Menschen um mich herum. Ich möchte dich wachsen sehen, dich erheben. Ich möchte ein Zeugnis sein und ein Licht, das sich nicht schämt. So. Sondern das dasteht, sodass die Menschen zu 100% erfahren, wer Jesus Christus ist. Ja. Nicht nur die Hälfte oder das Schöne, was ihnen gefällt. Ich will dich nicht zusammenbasteln, Herr. Und ich bleib bei deinem Evangelium. Ich bleib bei deinen Geboten. Ich bleib, Herr, bei deinen Worten. Und ich bleib bei dir, Herr. Und zwar so, wie du bist, weil anders kann man dich nicht lieben. Ansonsten hasst man dich. Und ich bitte dich auch da, dass du uns wachsen und reifen lässt in der Liebe zu dir. So wie du uns auch wachsen und reifen lässt in der Liebe zu unserem Nächsten, Herr. Und bitte hilf uns beim Kreuz. So wie dir jemand geholfen hat beim Kreuztragen. Und auch dafür danke ich dir für Gemeinschaft, für Gemeinde, dass ja, du uns nicht allein den Weg gehen lässt. Ja. Ja. Also danke auch für den Tag heute, ja, und für die Zeit zusammen. Ja, bitte mach was draus, was Gutes und was für die Ewigkeit ist. Ja. Ja. Ja, und gib uns genauso viel Freude für dich, wie du Timo gegeben hast für was auch immer er gerade macht. Ja, manchmal vermisse ich das. Ja. Auch euphorisch zu sein mit dir. Ja, so, hilf uns da unser deutsches Gen irgendwie zurückzustecken. Ja. Und uns auch da selbst zu sterben. Amen.